Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 24. Januar 2025. Das Programm ist heute vollgepackt und deswegen beginnen wir sofort. Diese Woche vom 20. Januar bis heute treffen sich in den Schweizer Alpen Wirtschaftsbosse, PolitikerInnen und VertreterInnen aus der Zivilgesellschaft. Sie kommen in Davos zum World Economic Forum zusammen. Antonia war bei der Protestwanderung gegen das WEF dabei.
Eine Stätte der persönlichen Begegnung sei das Weltwirtschaftsforum, meint die FAZ in einem Meinungsartikel. Man brauche Orte wie das WEF, das World Economic Forum, wo Menschen sich ungefiltert austauschen können. Nur, wer darf eigentlich nach Davos anreisen? Leonie Bröcheler von der NGO WEED.
Die Leute, die hier angeblich Lösungen anbieten, sind Problemtreiber und haben auch zusätzlich überhaupt keine Legitimation. Es ist kein demokratischer Ort, das WEF, das wissen auch viele nicht, das ist offiziell eine Lobbyorganisation.
Eine Lobbyorganisation und Schweizer Stiftung ist das Weltwirtschaftsforum. Zum jährlichen Treffen kommen nach eigenen Angaben 3000 Teilnehmende, darunter gut 50 Staats- und Regierungschefs. Die zentralen Gäste sind aber globale Unternehmen. Für ihre Mitgliedschaft und Teilnahme am Forum zahlen sie mindestens 60.000 Franken. Manche Mitglieder, sogenannte strategische Partner, können mitbestimmen, was auf dem Forum diskutiert wird. Für einen Preis von 500.000 Franken, die ihre Mitgliedschaft kostet. Zivilgesellschaftliche Gruppen können ebenfalls teilnehmen, falls sie dem Auswahlkomitee genehm sind.
NGOs werden eingeladen, um sprechen zu dürfen. Die werden nicht gehört, hat auch keine Relevanz. Ich weiß von Kolleginnen, zum Beispiel Lobby Control. Lobby Control hat versucht, Zugang zu kriegen, das wurde verweigert. Also es ist selektiert, es ist nicht demokratisch. Es sind reiche, mächtige Menschen, die hierher kommen können. Das ist eine Gefahr für die Demokratie, die Wirtschaftsweise, die diese Menschen vorantreiben, ist eine Gefahr für unsere Demokratien.
Deswegen ist sie mit gut 300 anderen Menschen zu Fuß auf dem Weg nach Davos. 2 Tage lang sind sie auf der Strike-WEF-Wanderung unterwegs, um gegen das Weltwirtschaftsforum zu protestieren. Auf einem Banner steht: Democratize Economy. Your Economy Destroys Democracy. Demokratisiert die Wirtschaft, eure Wirtschaft zerstört Demokratie. Menschen aus der Schweiz wandern mit, aber auch aus Freiburg und anderen deutschen Städten. Auch eine peruanische Gruppe läuft mit.
Wir sind eine Gruppe von Peruanern, die aus verschiedenen Ecken Deutschlands kommen. Dazu kamen welche aus Genf, aus Brüssel, aus Frankreich, aus Dänemark. Und dann haben wir uns also hier getroffen und es geht ja um diese Demo. Den 20. bis 24. Januar findet sich hier in Davos in der Schweiz eine Konferenz über die Weltökonomie. Und in dieser Konferenz teilen ja verschiedene Bonzen, also verschiedene Mächtige der Wirtschaft, die ganze Welt praktisch in der Hand haben. Und die werden jetzt also sicherlich interessiert haben, was oder wo ihre Geld investieren können. Und meistens ist es in Lateinamerika, weil das ist also der größte Besitzer von Bodenschätzen. Es geht um Naturgas, es geht um verschiedene Mineralien wie Gold, Kupfer und alle die geschätzten Mineralien, die weltweit in der Industrie eingesetzt wird.
Ladies Franzl und ihre MitstreiterInnen kritisieren, dass die großen Unternehmen auch auf dem WEF sich sozial- und klimafreundlich geben, obwohl sie die Menschenrechte und die Erde nicht respektieren. Das sagt auch ihr Landsmann Kari, der aus Frankfurt angereist ist.
Zum Beispiel die Lithium jetzt ist ein Produkt sehr interessant für große Unternehmen, für die Anbau der elektrischen Autos. Aber die Sache ist, die Auto ist elektrisch sehr gut für unsere Lebenswelt, für unsere Erde. Aber das ist komisch, weil hinter der Produktion ist bekommen große Berge, viele Wasser, viele Menschen gestorben. Und große Kontamination. Wo ist die Ökologie? Wo ist die Kümmern unserer Erde? Das ist eine Falsch, nur es ist ein großes Marketing.
An einer Stelle blockieren die Protestierenden die Zufahrtsstraße nach Davos. Beobachtet von einer Reihe PolizistInnen, sprühen sie Parolen auf den Boden, rollen Schneekugeln auf die Straße und ihre Banner aus.
Wir sind hier von Debt for Climate und das ist eine globale Organisation, angeführt von Menschen aus dem globalen Süden, eine Grassroots-Organisation. Und auf unserem Banner, also auf diesem Banner, das du jetzt gleich hier siehst, steht Who owes whom. Das bezieht sich darauf, wer schuldet denn wem was. Es geht ja um die Schulden und die Länder des globalen Südens schulden gemäß diesem System, schulden sie dem Norden Geld, aber eigentlich schuldet ja der globale Norden den Ländern des globalen Südens viel mehr als Geld, also einfach durch unseren Ausstoß des CO2, durch den Kolonialismus und den Neokolonialismus und die ganzen Extraktionen, die wir durchführen in den Ländern des globalen Südens. Und das ist auch die Forderung von Debt for Climate, die bedingungslose Streichung der Schulden von den Ländern des globalen Südens.
Von solchen Diskussionen um Klimagerechtigkeit ist das Forum allerdings weit entfernt. Die großen Themen sind andere. Wie lässt sich der Freihandel gegen Donald Trump verteidigen? Wie sehr unterstützt Europa die Ukraine? Und wie sind die neuesten Entwicklungen bei der künstlichen Intelligenz? Nochmal Leonie Bröcheler von WEED.
Diese Unternehmen haben kein Interesse daran, was mit Menschen auf der Welt passiert oder was mit dem Klimawandel passiert. Die haben vor allem ein Profitinteresse. Das sind aktiennotierte Unternehmen. Das Hauptziel in dieser Wirtschaftsweise und in der Denkweise von den CEOs, die hier ab nächster Woche sich treffen und mit PolitikerInnen besprechen, ist die Aktienrendite zu steigern ihrer Unternehmen.
Damit sich das ändert und die Wirtschaft demokratischer wird, wird die Forderung nach einer stärkeren Besteuerung der Superreichen immer lauter. Tax the Rich ist auf der Protestwanderung in glitzernden Buchstaben zu lesen. Auf dem Forum selbst ist diese Forderung unter anderem durch Greenpeace-AktivistInnen sichtbar, die es schaffen, wenige Minuten vor dem Beginn des Forums im Konferenzzentrum ein entsprechendes Banner zu entrollen und die nach eigenen Angaben Sticker auf die Privatjets der WEF-Gäste geklebt haben. Darauf steht: Beschlagnahmt. Zeit, die Superreichen zu besteuern.
Die Bundesländer haben sich auf die Einführung der Bezahlkarte für Menschen, die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen, geeignet. Im Laufe dieses Jahres soll auch in Freiburg in der Lea mit der Ausgabe von Bezahlkarten begonnen werden. Bargeldabhebungen sollen auf einen Höchstbetrag von 50 Euro pro Person begrenzt werden. Wo, wie und wofür Geflüchtete ihr Geld ausgeben, ist durch die Karte stark eingeschränkt. Gerade der Einkauf in kleineren Läden, Kiosken, auf Märkten, die keine Visakarten akzeptieren, oder auch Online-Einkäufe, die oft günstiger sind, wären unmöglich. Die Stadt Freiburg hat erklärt, dass sie, solange sie darüber entscheiden kann, keine Bezahlkarte für Menschen in der Anschlussunterbringung einführen will, also außerhalb der Lea. Am morgigen Samstag ruft unter anderem die Initiative Bezahlkarte stoppen zusammen mit Aktion Bleiberecht zu einer Demo unter dem Motto Bezahlkarte stoppen gegen soziale Ausgrenzung und Rassismus für eine solidarische Gesellschaft auf um 14 Uhr am Platz der Alten Synagoge in Freiburg. Wir haben vorab mit Carla von Aktion Bleiberecht gesprochen.
Welche Erfahrungen gibt es dort, wo die Bezahlkarte schon eingeführt ist mit dieser?
Also von Betroffenen, die diese Bezahlkarte erhalten haben, zum Beispiel in München, aber auch schon Leipzig oder Hamburg, hören wir, dass es große Grundrechtseinschränkungen und Probleme im Alltag für die Menschen mit sich bringt. Aber wir sehen auch, dass es eine große Solidarität und Aktionen dagegen gibt in verschiedenen Städten.
Welche Einschränkungen im Alltag sind das?
Das ist vor allem die von dir schon bereits angesprochene Bargeld-Obergrenze von 50 Euro pro Monat, die Handhabung über das eh schon sehr kleine Budget, was Geflüchteten im Asylbewerberleistungsgesetz zusteht, wird stark eingeschränkt. Und das hat dann eben Alltagsfolgen, um zum Beispiel auch, wenn man in Landeserstaufnahmeeinrichtungen untergebracht ist, sich warme Mahlzeiten irgendwo zu kaufen. Aber auch, um sich rechtliche Unterstützung zu holen. Da Online-Überweisungen nicht möglich sind, können AnwältInnen kaum bezahlt werden.
Stichwort das Recht. Es gab ja jetzt auch mehrere Entscheidungen zur Bezahlkarte. Zum Beispiel hat in einer Eilentscheidung das Sozialgericht Hamburg klargestellt, die pauschale Festsetzung des Bargeldbetrags auf 50 Euro ohne Berücksichtigung der persönlichen und örtlichen Umstände der Betroffenen ist rechtswidrig. Welche Auswirkungen hatten denn diese ersten Urteile?
Leider zu wenige. Die Politik handelt trotzdem irgendwie dem zuwider. Und es werden irgendwelche Möglichkeiten gesucht, trotzdem die Bezahlkarte einzuführen, sodass jede Person einzeln quasi mit einer Anhörung dagegen vorgehen müsste, diese Bezahlkarte zu bekommen und eben einzeln widerlegen müsste, warum es sie in ihrem Alltag einschränkt, diese 50 Euro Bargeldgrenze zu bekommen.
Und das Beschreiten dieses rechtlichen Wegs ist für Geflüchtete, gerade wenn sie noch nicht lange da sind, ganz besonders schwer. Die Stadt Freiburg hat jetzt, wie gesagt, erklärt, dass sie, solange sie selber darüber entscheiden kann, keine Bezahlkarte für Menschen in der Anschlussunterbringung einführen will. Warum braucht es dann eigentlich den Protest in Freiburg?
Ja, gute Frage. Also wir sehen, dass es auf jeden Fall viel zu wenig Haltung und Statement seitens der Stadt gibt. Und auch da würden wir nochmal unterscheiden in den Gemeinderat und die Verwaltung und den Oberbürgermeister Martin Horn zum Beispiel. Und es gibt einfach keine offizielle Stellungnahme bisher, auch noch kein wirklich schriftliches Statement der Stadt. Und auch der Gemeinderat hat sich bis heute nicht dagegen ausgesprochen. Darüber hinaus erhoffen wir uns natürlich auch eine politische Haltung, oder eigentlich finden wir es unmöglich, dass sie noch nicht irgendwie rauskommt oder eben nicht geäußert wird. Es geht dann immer nur um dieses Argument von, wir haben eine Privilegierung und müssen eh nicht so viele Menschen in Anschlussunterbringung aufnehmen und müssen uns deswegen kaum Gedanken machen über die Bezahlkarte.
Andere Städte haben das teilweise gemacht, ein Statement wirklich auch gegen die Bezahlkarte aussprechen, oder?
Ja, genau. Also zum Beispiel viele Städte in Nordrhein-Westfalen haben sich bereits sehr früh dagegen geäußert. Die Stadt Köln, die Stadt Aachen. Und das hatte auch Auswirkungen, denn auf Landesebene ist die Einführung der Bezahlkarte jetzt mit der sogenannten Opt-out-Möglichkeit eben auch verbunden, dass Kommunen aus diesem System aussteigen können. Darüber hinaus könnte die Stadt Freiburg zum Beispiel auch rechtlich prüfen, ob so ein Erlass von oben zur Regelversorgung mit der Bezahlkarte überhaupt rechtens ist. Denn die Bezahlkarte oder die Möglichkeit, die Leistung über die Bezahlkarte auszugeben, ist im Asylbewerberleistungsgesetz auf Bundesebene gleichrangig mit der Ausgabe von Geldleistung gelistet.
Die Bezahlkarte kommt, wie gesagt, wahrscheinlich in der Landeserstaufnahmestelle in Freiburg demnächst oder in den nächsten Monaten. Wie wollt ihr dann damit umgehen? Welche Gegenstrategien gemeinsam mit den Betroffenen gibt es?
Ja, also wir solidarisieren uns auf jeden Fall und nehmen das nicht einfach hin. Wir werden die materiellen Folgen, die Bezahlkarte mit sich bringt, so gut es geht, zivilgesellschaftlich abfedern. Ein Guthabentausch ist geplant, der wird auch schon in anderen Städten so praktiziert und ist auch legal. Das wurde bestätigt von der Münchner und Regensburger Staatsanwaltschaft. Und darüber hinaus versuchen wir eben weiter uns zu vernetzen und auch politisch dagegen vorzugehen.
Abschließend nochmal ein bisschen zusammengefasst, warum am Samstag auf die Straße, wieso ist der Protest gegen die Bezahlkarte so wichtig?
Die Bezahlkarte reiht sich ein in einen Kanon rechter und rassistischer Politik seit Jahren gegen Menschen ohne deutschen Pass oder eben im Asylprozess. Und wir können das einfach nicht so hinnehmen, dass Menschen systematisch aus der Gesellschaft ausgeschlossen, stigmatisiert und ausgegrenzt werden. Und gerade deshalb ist diese Demonstration auch so wichtig und es geht um so viel mehr als die Bezahlkarte. Es geht hier um Gerechtigkeit und auch die rechtliche Grundordnung.
Es gibt ja auch die Befürchtung, dass die Bezahlkarte erst an Geflüchteten ausprobiert wird und dann weitere gesellschaftliche Gruppen betroffen sein könnte. Könnte das wirklich so passieren?
Also es gibt auf jeden Fall Äußerungen und Überlegungen, gerade von der CDU-Fraktion, die Bezahlkarte als nächstes auch für BürgergeldempfängerInnen einzusetzen. Und ich glaube, diese starke Kontrolle und Restriktion von sozialen Randgruppen ist ein Phänomen, das sich immer mehr in der Gesellschaft beobachten lässt. Deswegen würde ich das jetzt nicht für unwahrscheinlich halten.
Das sagt Carla von Aktienbleiberecht. die Demo-Bezahlkarte stoppen am Samstag, 25. Januar in Freiburg ab 14 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge. Vom ersten Tag an hat Donald Trump in seiner neuen Präsidentschaft viele fürchterliche Dinge entschieden und durchgesetzt. Einen vielleicht etwas weniger beachteten Aspekt erfahrt ihr in dieser Nachricht.
Im Weißen Haus wurde gleich am ersten Tag von Trumps Machtergreifung die Internetseite Accessibility, Barrierefreiheit, gelöscht. Diese Erklärung zur Barrierefreiheit hatte die US-Regierung zeitgleich mit der Amtseinführung von Präsident Biden am 20. Januar 2021 auf der Website des Weißen Hauses erneuert. Sie beinhaltete seitdem eben auch eine Erklärung und ein Bekenntnis zur Barrierefreiheit. Das war damals ein Einstieg, der ausgebaut werden sollte. Das Accessibility Statement des Weißen Hauses stellte damit zunächst allgemein fest, Zitat, diese Selbstverpflichtung zur Barrierefreiheit für alle beginnt mit dieser Website und unseren Bemühungen, sicherzustellen, dass alle Funktionen und alle Inhalte für alle Amerikaner zugänglich sind, Zitat Ende. Und weiter hieß es dann auch noch, dass die laufenden Bemühungen um Barrierefreiheit darauf abzielen, die Kriterien zu erfüllen, die auch im internationalen Kontext und der auch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union die auch unterzeichnet hatten. Und diese Erklärung, dieses Bekenntnis zur Barrierefreiheit wurde auch als eine der ersten Amtshandlungen vom neuen US-Präsidenten Trump gelöscht und abgeschafft.
Am gestrigen Donnerstag und heutigen Freitag halten die Deutsche Wohnen und die Vonovia jeweils eine außerordentliche Hauptversammlung ab, um die Übernahme der rund 140.000 Wohnungen der Deutschen Wohnen durch die Vonovia zu besiegeln. Die Vonovia hat dann die Kontrolle über rund 480.000 Wohnungen in Deutschland. MieterInnenbündnis, das MieterInnenbündnis Vonovia und Co. und die Plattform kritischer ImmobilienaktionärInnen sehen weitere Zumutungen auf die MieterInnen zukommen. Wir haben mit Knut Unger vom MieterInnenverein Witten, der auch kritischer Aktionär bei Vonovia ist, und mit Alex von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen gesprochen.
Für MieterInnen und Mieter befürchtet ihr durch die jetzt dann abgeschlossene Fusion das Schlechteste aus den beiden Welten. Was ist das Schlechteste der Vonovia, Knut?
Das Schlechteste der Vonovia, das ist, dass sie sämtliche Geschäfte, alle Vorgänge in der Wohnungsverwaltung und so weiter, dass sie alle auf Renditemaximierung ausgerichtet sind. Und das führt dann eben dazu, dass es eine sehr systematische Struktur gibt, wie man die Mieten erhöht, wie man Nebenkosten erhöht, wie man effizient die Verwaltung automatisiert und so weiter. Sagen wir mal, das ist das. Da ist die Vonovia einfach der Vorreiter und sie hat auch angekündigt bei ihrem neuen Monatsbericht für das Jahr 2024, dass sie genau in diesen Bereichen, also nicht durch den Zukauf von neuen Immobilien, sondern in den Bereichen der renditeorientierten Verwaltung, dass sie da noch enorm wachsen will. Das ist das, was jetzt auf die Mieter zukommt. Bei der Deutschen Wohnen ist es natürlich so ähnlich gewesen, aber die waren nicht so fortschrittlich, sagen wir mal, in dieser Finanzindustrialisierung, wie ich das nenne, wie die Wohnung.
Was ist das Schlechteste der Deutschen Wohnen, Alex?
Ja, ich weiß nicht, ob ich Knut jetzt so ganz zustimmen möchte, weil tatsächlich dieses Geschäftsmodell von Vonovia zum Beispiel auch über die Nebenkosten extra Profite einzustreichen, auch von Deutsche Wohnen durchgeführt hat. Die nehmen sich vom Geschäftsmodell nicht viel, aber anders als bei Vonovia sind die durchschnittlichen Mietnebenkosten laut einer Recherche, die kürzlich rauskam, bei 4 Euro pro Quadratmeter monatlich angelangt, wohingegen der Bundesdurchschnitt bei 2,50 Euro ist und bei Vonovia dieser Schnitt auch eingehalten wird. Das Geschäftsmodell von Vonovia im Gegenzug ist ja so, dass sie rationalisieren und quasi diese Gewinne, die sie mit Tochterunternehmen, die Mietnebenkosten, Dienstleistungen erbringen, dann quasi aus dieser Rationalisierung schöpfen und natürlich die üblichen Gewinnmargen auch noch für sich einsacken, die sonst bei der Beauftragung von anderen Unternehmen von denen erwirtschaftet werden würden. Und bei Deutsche Wohnen ist eben das gleiche Modell, bloß die Auswirkungen für die Mietenden im Punkto einer wirklich erheblichen, belastenden zweiten Miete sind halt dann noch stärker. Das ist also insofern, würde ich sagen, ist Deutsche Wohnen hat das gleiche Geschäftsmodell mit noch schlimmeren Folgen für die Mietenden. Also zumindest in Berlin ist vielleicht auch noch ein Faktor, dass in Berlin vielleicht die Nebenkosten auch noch ein bisschen höher sind als im Bundesdurchschnitt, aber ich glaube nicht so stark abweichend, dass das so ist. Wobei es gibt, muss man vielleicht der Gerechtigkeit dazu sagen, auch landeseigene wie die GEWOBAG, die exorbitante Mietnebenkosten haben, das Deutsche Wohnen nur auf Platz 2, aber zumindest ist das ein wirklich schlechter Punkt. Bei den anderen nehmen sie sich nicht viel und da können wir vielleicht auch noch dazu kommen. Also die das Problem sehe ich eigentlich natürlich in dieser Synergie, die sie immer bringen, die natürlich auch was mit Monopolstellung und Marktbeherrschung zu tun hat. Und das kann nicht im Interesse der Mietenden sein.
Knut, wir haben immer wieder über die Vonovia miteinander gesprochen, immer wieder zum Beispiel über die intransparenten und teilweise fehlerhaften Nebenkostenabrechnungen. Ihr geht jetzt in der Pressemitteilung vor den Hauptversammlungen auch noch auf einen anderen Aspekt ein, der erstmal ein bisschen merkwürdig klingt. Ihr kritisiert, dass die Vonovia in Hessen und Baden-Württemberg von euch so benannte Spionage-Rauchmelder bei den MieterInnen eingebaut hat. Was sind denn Spionage-Rauchmelder?
Ja, also diese Multifunktionsmelder, wie die auch heißen, die werden ja auch zum Beispiel in Freiburg eingebaut und jetzt auch in Bayern, in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen. Und die haben über die eigentliche Rauchwarnfunktion hinaus, haben die verschiedene andere Sensoren, was sie wahrnehmen können. Und dazu zählt auch, dass sie die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur messen können. Also damit eigentlich das Heizungs- und Lüftungsverhalten der Mieter erfassen können. Und sie sind mit den Vorrichtungen vorgesehen, diese per Funk dann weiterzugeben. Das könnte, wenn die technischen Voraussetzungen dafür dann auch vollständig gegeben sind, könnten halt diese alltäglichen Verrichtungen, Heizen und Lüften, gespeichert und ausgewertet werden von der Vonovia. Und dann könnte man sich auch vorstellen, dass wenn die Mieter dann über Schimmel sich beschweren, dass dann die Vonovia sagt, aber ihr habt doch gar nicht richtig geheizt und gelüftet. Und das ist, finde ich, ein ganz neuer Schritt in der automatisierten Verwaltung, der digitalisierten Kontrolle von Mieterinnen und Mieter. Jetzt haben sie ja schon immer diese Vonovia-App und so weiter. Die Leute, die kommunizieren über die App, über ihre Kontostände und geben da natürlich auch viele Informationen preis. Da gibt es einen riesigen Datenbestand, also bezüglich der Zahlung oder Zahlungsfähigkeit der Mieterin, die ja lokalisiert ist dann in bestimmten Gebieten. Und jetzt kommen praktisch noch das alltägliche Wohnverhalten dazu. Da entsteht also ein riesiger Big Brother, der, ja, und das müssen wir einfach verhindern. Man sollte die Leute nicht reinlassen und die Dinger nicht einbauen lassen.
Es gibt noch einen weiteren Aspekt, also dieser Spionage-Rauchwarnmelder, dieser Begriff, der wurde auch von der Zeit verwendet. Die haben einen Artikel geschrieben, der Spion an meiner Decke. Und sie weisen darauf hin, auf dieses Risiko, wenn man so eine Datensammelwut entwickelt und diese Daten hat, dann kann es natürlich auch immer Lecks geben, beziehungsweise die Daten werden durchs Internet geschickt und können abgegriffen werden und damit könnten dann Kriminelle eben auch das Verhalten der Mietenden bestimmen und tatsächlich auch einfach an den Daten, die da rumgeschickt werden, einfach absehen, ob eine Person zu Hause ist oder nicht. Also das ist dann gefundenes Fressen für Einbrecherbanden.
Das ist wahrscheinlich ein Punkt, den ihr versuchen werdet, auch eventuell bei der Hauptversammlung der Vonovia anzusprechen. Was sind weitere Punkte, die ihr als kritische Aktionäre dort vorbringen wollt?
Ja, ein Punkt ist auf jeden Fall, sind die Mieterhöhungen, nicht? Also die Vonovia ist in vielen Städten, zum Beispiel in Berlin, ist ein Antreiber der Mieten. Und ich sag mal jetzt in Witten im Ruhrgebiet, da haben wir ja keine Mietpreisbremse, die angeblich die Wiedervermietungsmieten auf 10% den Mietspiegel begrenzt. Das haben wir nicht. Und deshalb sind in ganz vielen Fällen diese neueren Mieten bei der Vonovia, die liegen 20, 30, manchmal 40% über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Und das wird natürlich dann in der Mietspiegelerhebung wird das abgebildet. Und man kann sagen, Vonovia und die anderen großen Konzerne bei uns, der LEG, die treiben tatsächlich nicht nur die Mieten für die Mieterinnen und Mieter der Vonovia an, sondern für die ganze Stadt. Und in Berlin haben wir halt noch ganz besondere Bemühungen der Vonovia, auch in den Bestand die Mieten stark anzutreiben.
Ja, genau. Da ist tatsächlich auch ein Punkt, dass sie da kreativ sind und nicht das erste Mal die Deutsche Wohnen tatsächlich auch den Mietspiegel in ihrem Sinne zu erweitern versucht. Sie haben es auch in der Vergangenheit versucht, den Mietspiegel zu ignorieren und auszuhebeln, mit Vergleichswohnungen zu operieren, was die Gerichte dann zum Glück in Berlin abgeschmettert haben. Und jetzt versuchen sie den nächsten Angriff auf den Mietspiegel, indem sie meinen, dass eine gute Nahversorgung und eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr als wohnwerterhöhende Merkmale geltend gemacht werden können. Das ist abgesehen davon, dass in Berlin eine gute ÖPNV-Anbindung und eine gute Nahversorgung in der Regel überall gegeben ist, kein besonderes Merkmal. Und zum Zweiten ist es eben schon bereits im Mietspiegel in der Einordnung der Wohnlage mit berücksichtigt. Und sie versuchen jetzt also das, wo sich eigentlich die Vertreter der Immobilienlobby zusammen mit den Vertreterinnen der Mietervereine geeinigt haben, den Mietspiegel dann zu ihren Gunsten umzubiegen, sage ich mal. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den kann man dann in so einer Hauptversammlung versuchen so zu thematisieren, dass man fragt, was für Kosten diese Verfahren verursachen, inwieweit sie dadurch Mehreinnahmen zu generieren versuchen, wie die Risiken sind, zum Beispiel die Prozesskostenrisiken durch die Prozesse, die sie da machen, wie viel Einnahmen sie tatsächlich schon mit dieser Masche erwirtschaftet haben und so weiter und so fort. Das sind so Fragen, die dann die Aktionärinnen und Aktionäre zu interessieren haben, die man dort stellen kann und die natürlich auch interessant sind für die Mietenden zu erfahren.
Und erfahrungsgemäß ist dann, also wenn man danach fragt, wie hoch waren denn diese Prozesskosten und was sind denn da für Verluste, ist dann die, wenn sie überhaupt antworten, sind das aber relativ geringe Beträge. Also es ist einfach so, dass sich dieses Muster der systematischen, massenhaften Anhebung von Mieten über die eigentlichen Mietspiegelwert hinaus oder bei der Neuvermietung, der lohnt sich halt einfach. Selbst wenn sich 10%, das wären schon total viel, konsequent wehren würden, würde sich das immer noch extrem stark lohnen, auch wenn sie Prozesse verlieren. Das ist halt einfach diese Macht der Masse, die Vonovia jetzt einsetzen kann.
Die Wohnungskonzerne müssen sich entweder in mieterbestimmte gemeinnützige Wohnungsunternehmen mit begrenzter Rendite verwandeln oder vergesellschaften, sagt ihr. Wie kann das gelingen, die Umwandlung von solchen großen Wohnungskonzernen wie der Vonovia in mieterbestimmte gemeinnützige Wohnungsunternehmen?
Naja, also das, was wir in Berlin mit dem Volksentscheid gemacht haben, ist, dass wir uns auf Artikel 15 des Grundgesetzes berufen und die Bestände in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführen wollen, die dann demokratisch mitbestimmt ist und die eben auch von ihrer Satzung her festgelegt ist, gemeinnützig zu wirtschaften. Die Mieten sind dabei dann auch gedeckelt. Und es gibt natürlich diesen weitergehenden Vorschlag jetzt, den du jetzt geschildert hast, das zu verbinden auf Bundesebene mit einer generellen Verpflichtung zur Gemeinnützigkeit, sodass ein Unternehmen die Vergesellschaftung abwenden kann, wenn es sich verpflichtet, gemeinwirtschaftlich zu agieren. Das ist jetzt nicht das, was hinter unserem Vergesellschaftungsvorhaben in Berlin steht, aber nach meiner Meinung auch ein vernünftiger Vorschlag. Und es wäre natürlich schön, wenn sich im Bund mal eine Regierung fände, die das umsetzen würde. Könnte man allerdings auch je nach Bundesland dann beziehungsweise dortigen Machtverhältnissen, könnte man das auch auf Länderebene machen derzeit.
Das will natürlich die Vonovia und die Anleger, die wollen das überhaupt nicht. Das wäre ja auch gemessen an dem Vermögen, was sie da jetzt haben und erwirtschaften und vergrößern, ja, das natürlich auch wie, würde das wirken, auch wie eine Enteignung für die. Ja? Aber es wäre eben eine Alternative dazu, dass man jetzt tatsächlich alles enteignet, um es zu vergesellschaften, könnten sich auch Subunternehmen der Vonovia, es gibt ja ganz viele Objektgesellschaften, Immobiliengesellschaften, ja, da könnten sich andere Anleger finden, die sagen würden, uns reicht die Eigenkapitalverzinsung von 4%, also das wäre die alte Gemeinnützigkeit gewesen, da gab es ja eine begrenzte Rendite, das reicht uns aus, das ist doch viel besser, als wenn wir jetzt alles abgeben müssen und wir können da unser das Vermögen halten als ethische Anlage und das so umstrukturieren, das Unternehmen, dass es dann Mieter mitbestimmt ist und dass wir doch noch eine gewisse Rendite machen. Das ist so jetzt der Gedanke, den wir dabei haben. Also unser Modell von Wohnungsgemeinnützigkeit, neuer Wohnungsgemeinnützigkeit, das ist ja nicht das, was jetzt da in der Abgabenordnung beschlossen wurde, sondern das war ein spezielles Gesetz, eine Regelung für einen gemeinnützigen Wohnungssektor, wo es diese Renditebeschränkung gibt, wo das Wohnungsvermögen, das gesamte Vermögen dauerhaft sozial gebunden ist, wo alle Einnahmen für die Wohnungsversorgung eingesetzt werden, wo die Mieten begrenzt ist und wo es auf allen Ebenen eine Mitbestimmung der Mieterinnen und Mieter gibt. Ohne Vergesellschaftungsgesetz kriegen wir keine Wohnungsgemeinnützigkeit. Das wird dann irgendwie nur so ein Nischenthema. Nur wenn wir wirklich sagen, muss jetzt vergesellschaftet werden, die großen Konzerne, dann hat man überhaupt die Chance, dass es Eigentümer gibt, die sich freiwillig so dauerhaft binden.
Soweit Knut Unger vom Mieterinnenverein Witten, der auch kritischer Aktionär bei der Vonovia ist, und Alex von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen aus Berlin. Wir haben mit Ihnen anlässlich der außerordentlichen Vonovia-Hauptversammlung gesprochen, die die Fusion, der Kauf der Deutsche Wohnen Wohnungen durch die Vonovia abschließen soll.
Die Zahl der Betriebsräte in Deutschland ist laut einer Studie des Instituts für Deutsche Wirtschaft auf einem Tiefstand. Lediglich 7% der deutschen Betriebe haben noch einen Betriebsrat. Welche Faktoren sind dafür verantwortlich und kann innerbetriebliche Demokratie in unserem kapitalistischen System so überhaupt noch existieren? Dazu haben wir Elmar Wiegand von der Aktion gegen Arbeitsunrecht gefragt.
Der Arbeitgeberverband spricht davon, dass das Betriebsverfassungsgesetz veraltet sei und das der Grund für die niedrige Anzahl an Betriebsräten ist. Sogenannte Mitarbeitervertretungen seien laut dem Arbeitgeberverband mittlerweile an die Stelle von Betriebsräten gerückt. Was ist denn die Aufgabe von so einem Betriebsrat?
Ja, man muss erstmal, glaube ich, als Kontext erläutern, dass ein Betriebsrat eine Errungenschaft ist und eine deutsche Spezialität. Also geht auf die Novemberrevolution 1918 zurück. Der Zweite Weltkrieg, der Erste Weltkrieg wurde ja beendet durch meuternde Matrosen und die haben einen Arbeiter- und Soldatenrat gegründet. Und das hat sich also dann verstetigt in Gesetzesform gegossen. Aus der sozialistischen Räterepublik wurde zwar nichts, aber dafür entwickelte sich in Deutschland diese Form der Mitbestimmung. Das ist eine Errungenschaft, eine Besonderheit und eine deutsche Spezialität. Ja, der Betriebsrat ist das Gremium, was die Interessen der Belegschaft, also der Lohnabhängigen, vertritt. Und es ist vielleicht vergleichbar mit der Klassensprecherwahl in der Schule, also einer Schülervertretung oder so. Aber ja, es geht davon aus, dass die Beschäftigten fundamental andere Interessen haben als die Unternehmensleitung. Die wollen vielleicht weniger arbeiten und mehr Geld verdienen und der Profit steht nicht im Vordergrund. Und dem wird Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und solche Sachen, da kann der Betriebsrat mitreden. Nur wo es einen Betriebsrat gibt, gibt es auch einen Sozialplan im Falle von Massenentlassungen oder Werksschließungen oder so. Ein Sozialplan wiederum heißt, es wird nicht einfach nach Nase irgendwie gefeuert, sondern nach sozialen Kriterien. Also ob Leute schon lange dabei sind, ob sie Kinder haben, Familie und so weiter, die werden weniger schnell gekündigt als jemand, der jung ist und gerade angeheuert hat in dem Laden. Und es gibt höhere Abfindungen mit einem Betriebsrat. Das ist auch oft ein Grund, für Leute einen Betriebsrat zu gründen, wenn die Firma in Schieflage zu geraten droht und da dann irgendwann der Hammer kreist. Des Weiteren ist es ein gutes Mittel, um Unternehmerwillkür einzuschränken. Und der Betriebsrat hat einen erhöhten oder einen besonderen Kündigungsschutz. Und deshalb ist es auch für eine Gewerkschaft wichtig, dass Betriebsräte existieren, weil diese Betriebsratsmitglieder dann selbstbewusst in der Firma auftreten können.
Die IG Metall spricht jetzt in dem Kontext, dass es sehr, sehr wenige Betriebsräte gerade gibt, von einer Erosion der Mitbestimmung. Welche Rolle spielen denn speziell Betriebsräte in der innerbetrieblichen Demokratie?
Ja, die Betriebsräte sind die betriebliche Demokratie. Also das habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Also ein Betriebsrat hat 3 Mitglieder bei 21 ständig Beschäftigten. Man kann ab 5 Mitgliedern schon, 5 ständig lohnabhängig Beschäftigten können die schon einen Betriebsrat wählen. Ja, und der Betriebsrat ist die innerbetriebliche Demokratie. Also das ist das Gremium, was gewählt wird, was die Interessen vertritt. Man kann sich das Betriebsrat zu einer Art, naja, es ist halt ein Rat. Es geht noch auf die Idee der Räterepublik zurück. Ja. Es ist kein Parlament, aber die Leute werden nach Listen oder auch persönlich da reingewählt. Also es ist nicht die Gewerkschaft, die jetzt den Betriebsrat ernennt oder so. So ist das in den USA zum Beispiel organisiert, dass so eine Gewerkschaft dann gewählt wird. Aber hier hat jeder Beschäftigte eine Stimme und prozentual oder proportional kommen dann die Leute da rein und müssen sich in diesem Rat dann einigen. Und das ist meines Erachtens die Urform der Demokratie. Ja, also das Parlament, kann man sich ja fragen, wie demokratisch das eigentlich ist, so ein Parlament. Das ist dann, wird von Lobbyisten bearbeitet. Diese Abgeordneten sind nur ihrem Gewissen Rechenschaft schuldig, während der Betriebsrat alle Vierteljahre in der Betriebsversammlung der Belegschaft Rede und Antwort stehen muss. Das ist eine Verpflichtung für den Betriebsrat, diese Betriebsversammlungen abzuhalten. Auch das ist ein wichtiger demokratisches Moment. Da ist dann auf einmal ein kleiner Angestellter vielleicht, aber Betriebsratsvorsitzender, und er hat in diesem Moment das Hausrecht. Er hat nicht nur das Recht, diese vierteljährlichen Betriebsversammlungen einzuberufen, sondern sogar die Pflicht. Und der Geschäftsführer ist dann nur Gast, hat dann zwar Rederecht und Anwesenheitsrecht, aber wenn der sich daneben benimmt, kann er auch des Hauses verwiesen werden.
Ja, in dem Kontext spricht die Arbeitgeberseite, zum Beispiel der Deutsche Arbeitgeberverband, davon, dass es immer weniger Betriebsräte gibt, weil es mittlerweile so etwas wie eine Mitarbeitervertretung gibt. Das haben die öfter in verschiedenen, in der Presse auch öfter betont. Was ist eine sogenannte Mitarbeitervertretung? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist ein neuer Trend im Union-Busting, den wir jetzt seit 3, 4, 5 Jahren beobachten. Also Union-Busting ist die professionelle Bekämpfung von arbeitgeberunabhängiger Organisierung und Interessenvertretung. Und da gibt es jetzt so einen neuen Trend. Früher wurde behauptet, es gibt gar keine Kollektivität. There is no such thing as society. Heute ist man davon abgerückt, die Leute haben offenbar doch das Bedürfnis nach Kollektivität, aber man will auf keinen Fall diesen Betriebsrat und installiert dann so ein Pseudogremium, das von Anwaltskanzleien dann meist so zurechtgestrickt wird. Das ist erstmal auch ein Beschäftigungsprogramm für diese Anwaltskanzleien. Eine davon heißt Push Wahrlich und das verdienen die dann richtig Asche mit. Da werden dann Meetings abgehalten, Beratungen, Papiere und so weiter. Und dann wird dieses Gremium dann in einem aufwendigen Prozess installiert. Es hat aber überhaupt keine Rechte. Es ist im Kern ein faschistoider Gedanke. Also Demokratie wird ausgehöhlt. Und diese Leute sind meistens von der Geschäftsleitung ernannt oder werden da in Position gebracht oder werden sogar freigestellt. Also es ist eine Pseudodemokratie. Also diese Beschäftigten werden noch nicht mal richtig gewählt oftmals. Manchmal schon, aber am Ende sind sie also nur von Gottes Gnaden, also von Gnaden des Geschäftsführers oder Firmenpatriarchen geduldet. Die haben keinerlei rechtliche Durchsetzungsfähigkeit. Sie können nicht vors Arbeitsgericht ziehen und auf eine Betriebsvereinbarung oder sowas pochen. Das gibt es da alles nicht. Und das ist beim Betriebsrat nach Betriebsverfassungsgesetz eben was anderes.
Ja, da würde ich ganz kurz einhaken. Die Arbeitgeberseite sagt immer wieder, dass dieses Betriebsverfassungsgesetz für sie zu kompliziert und bürokratisch sei und es deswegen auch weniger Betriebsräte gibt, weil es für Betriebe anscheinend ein immenser Aufwand ist. Ist das nur vorgeschoben oder ist es tatsächlich ein legitimer Grund?
Definitiv muss das vereinfacht werden. Die viele Betriebsratgründungen, also ich würde es umgekehrt formulieren, viele Betriebsratgründungen scheitern daran, weil das Verfahren zu kompliziert ist und weil die Leute zu wenig geschützt werden. Und ja, das Argument dieser Arbeitgeberseite ist jetzt vollkommen bösartig. Also die Arbeit der Betriebsräte wird deshalb so kompliziert, weil die überzogen werden mit unsinnigen Verfahren, in unsinnige Verfahren gezwungen werden. Das machen diese Arbeitgeber extra, das machen die absichtlich, um die Kräfte des Betriebsrats zu bündeln, zu binden, den Betriebsrat systematisch zu überfordern und auf völlig unfruchtbare und unproduktive Nebengleise zu führen. Was sie nicht wollen, ist, dass da irgendwie Haustarife abgeschlossen werden, Betriebsvereinbarungen, oder dass die Arbeitszeit soll natürlich maximal flexibilisiert werden und super viele Überstunden, und dem setzt der Betriebsrat einen Riegel vor. Das wollen sie nicht, und deshalb binden Sie die Kräfte des Betriebsrats in unsinnigen Verfahren an. Also die Überforderung der Betriebsräte wird maßgeblich durch die Arbeitgeberseite hervorgerufen. Dass die jetzt sagen, das sei zu bürokratisch und zu kompliziert, ist in der Form Bullshit. Aber natürlich ist da über die Jahre ziemlich viel Papier entstanden und Paragraphen und so weiter. Und ein großes Problem, auch demokratisches Problem, ist, dass diese Betriebsräte dann so abgehobene Spezialisten werden, die dann irgendwann nur noch mit Paragraphen um sich werfen und die der normale Arbeiter dann nicht mehr versteht. Also das ist ein großer Drall, den die Betriebsratstätigkeit tatsächlich hat. Und ja, es wäre sicherlich gut, das zu vereinfachen.
Okay, also nochmal ganz gebündelt. Du hast ja gerade schon viele Faktoren genannt, die eine Rolle spielen dabei, dass die Betriebsräte oder die Zahl der Betriebsräte gerade auf einem Tiefstand ist. Kannst du nochmal vielleicht kurz gebündelt ein paar Faktoren nennen, die dafür eine Rolle spielen?
Ja, Betriebsratsbehinderung ist eine Straftat nach § 119 Betriebsverfassungsgesetz, aber dieser Paragraph wird nie zur Anwendung gebracht, nicht richtig ermittelt. Betriebsräte sind zu schlecht geschützt. Sie werden es ist ein Kavaliersdelikt, Betriebsratsbehinderung zu begehen. Da wird unglaublich viel Geld in eine ganze Industrie, in eine Union-Busting-Industrie investiert. Und diese Betriebsräte müssen viel besser geschützt werden. Die letzte gescheiterte Koalition, die Ampel, hatte das auch in ihrem Koalitionsvertrag. Allerdings haben sie es in der Agenda so weit nach hinten geschoben, dass es dann am Ende nicht mehr geklappt hat, also Betriebsratsbehinderung zum Offizialdelikt zu machen und mit einer höheren Strafe zu belegen. Dann bräuchte es Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die diese Form der organisierten Kriminalität gegen innerbetriebliche Demokratie ermitteln und auch zur Anklage bringen. Und da müssen auch mal Leute ins Gefängnis, so ähnlich wie bei Steuerhinterziehung, dann ja irgendwann Uli Hoeneß ins Gefängnis gekommen ist und plötzlich sprudelten die Steuergewinne aus der Schweiz herein. Und das wird bei Betriebsratsbehinderung auch passieren. Da werden die dann vorsichtiger, wenn solche Figuren die sich da meines Erachtens systematisch zu Straftaten gegen das Betriebsverfassungsgesetz verabreden, wenn da mal Leute hinter Gitter kommen. Das ist zwar ein Straftatbestand, aber der wird nicht ermittelt. Das ist ein Kavaliersdelikt, das ist straffrei, da ist Rechtsnihilismus, legal, illegal, scheißegal. Das ist alles viel schlimmer, als sich das Außenstehende so vorstellen können. Da werden Leute systematisch fertig gemacht, in die Krankheit getrieben, in die Berufsunfähigkeit, gemobbt, fertig gemacht und so weiter und so weiter. Man macht sich da keine Vorstellung, was da für einen Psychoterror und einen Krieg im Betrieb stattfinden kann, wenn diese Union-Busting-Kanzleien, ihre Berater und so weiter mal richtig aufdrehen. Und es geht da um Menschenleben. Ja, es gibt da Leute, die daran zugrunde gehen, regelrecht. Das ist auch kein Spaß. Und natürlich müssen diese Leute viel besser geschützt werden. Das Mindeste, was sie zu befürchten haben, ist, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Und das ist ja für viele Leute, die sich ein Haus gebaut haben, die eine Familie haben oder so, mitunter das Ein und Alles. Also da geht es um sehr, sehr viel. Das ist ein sehr hoher Einsatz, sehr hohes Risiko, was die Leute da gehen. Und da passiert überhaupt nichts.
eben die Grünen haben das ja jetzt auch betont, dass sie das eigentlich im Wahlprogramm für die Ampel hatten. Wie realistisch wäre das denn überhaupt gewesen, dass das sich dann wirklich verändert hätte, wäre so ein Vorschlag durch die Regierung gekommen?
Ja, das wäre sehr realistisch. Also es gibt sogar auch Landesregierungen, die so eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft irgendwo schon geplant hatten. In Berlin oder Hamburg stand das auf der Agenda, aber ich weiß auch nicht, warum da nichts draus geworden ist. Ich finde es auch absolut enttäuschend, dass hier der linke Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, aber an der Front dann auch wieder überhaupt nichts gemacht hat. Das ist auch ein Grund meines Erachtens, warum die Linke dann ihre Glaubwürdigkeit verliert. Ja, das ist sehr realistisch. Also wenn das Offizialdelikt wird, kann das jeder zur Anzeige bringen. Im Moment ist es ja ein eingeschränktes Antragsdelikt. Das heißt, nur Betriebsratsmitglieder oder eine beteiligte Gewerkschaft können es zur Anzeige bringen. Und wenn das Strafmaß dann auch erhöht wird, das ist ja jetzt ein Jahr Mindeststrafe, ein Jahr Höchststrafe. Das ist also auf einer Ebene mit Beleidigung. Höchststrafe wohlgemerkt. Und meistens ist das Strafmaß ist so gering, Staatsanwaltschaften sind überlastet, dass das irgendwie auf einem Stapel landet und dann einfach nicht bearbeitet wird und mangels öffentlichen Interesses eingestellt wird oder so. Das ist ein vergessener Paragraph. Wenn das Strafmaß auf 5 Jahre steigen würde, das Höchstmaß, dann wäre ein viel höherer Druck für die Staatsanwaltschaften da zu ermitteln. Und wenn sogar noch eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft gegründet würde, wie das ja bei Steuerhinterziehung ist oder Holocaustverbrechen oder Wirtschaftskriminalität, wenn da so eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft gebildet würde, die dann bundesweit also Know-how und Expertise ausbilden würde, die würden wir dann auch gerne beraten, dann könnte die auch richtig Dampf machen. Und es gibt wirklich viele Leute, die meines Erachtens ins Gefängnis gehören. Und ich meine das nicht polemisch. Sondern das sind schwere Verbrechen gegen ja an der Demokratie, an einer tragenden Säule der Demokratie. Da kommen wir an den Punkt, warum viele Leute nicht mehr an dieses System glauben, weil sie tagtäglich in einer sogenannten Demokratie, in einem sogenannten Rechtsstaat, aber auf der Arbeit gedemütigt und fertig gemacht werden. Und kein Schwein interessiert sich dafür. Ja, also da würde ein großer Dienst erwiesen werden. Es ist für mich unverständlich, wenn jetzt die nächste Bundestagswahl irgendwie gefälscht und manipuliert würde, da würde ein Aufschrei durch die Landschaft gehen, aber bei Betriebsratswahlen interessiert das kein Schwein. Weil im Kern die Herrschenden und das System, das seit 1918 nur ganz zähneknirschend akzeptiert haben, dass so ein kleiner Beschäftigter, wenn er von der Belegschaft gewählt wird, auf einmal sich aufschwingt und da mit dem Chef auf Augenhöhe verhandeln will.
Das sagt Elmar Wiegand, Pressesprecher der Aktion Arbeitsunrecht in Deutschland. Arbeitsunrecht hat auch eine eigene Sendung hier bei uns bei RDL, Arbeitsunrecht FM. Die kommt jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 19 bis 20 Uhr.
Wann wird eigentlich der Freiburger Gemeinderat seiner politischen Kontrollfunktion und Verantwortlichkeit für den neuen Stadtteil Dietenbach einmal ansatzweise gerecht, fragt unser Kollege und Gemeinderatskorrespondent Michael.
Am Montag, dem 20. Januar, hatte der politisch zuständige Haupt- und Finanzausschuss des im Juni ja neu gewählten Gemeinderates die Möglichkeit, den um ein Jahr verspäteten Jahresbericht 2022 der Stadtentwicklungsmaßnahme Dietenbach, abgekürzt lautet das SEMD, eine Sonderrechnung des Freiburger Haushalts auf 2 Jahrzehnte, erstmals als neuer Rat in öffentlicher Sitzung zu erörtern. Angesichts einer Bilanzsumme von 13 Millionen Euro, einem neuen Jahresdefizit von 4,3 Millionen Euro, dem auf rund 22 Millionen gestiegenen negativen Eigenkapital und einer Kreditaufnahme von 20 Millionen Euro sowie Schulden aus bezogenen Leistungen von über 7 Millionen Euro in 2022 eigentlich doch dringlich erforderlich. Erst recht da nicht weniger als 9 negative Anmerkungen, 7 relevante kann man unten nachlesen, vom zuständigen eigenen Rechnungsprüfungsamt, im Übrigen erst seit diesem Jahr, also dem letzten Jahr zuständigen Rechnungsprüfungsamt, aber schon wiederholt angemahnt, wäre das eine Selbstverständlichkeit. Oder sind etwa nicht bei 100 Millionen Euro Stadtsäckelzuschuss in 20 Jahren im Minimum mehr Verantwortungsbewusstsein von den Räten erwartbar? Hören wir also rein in die Ratssitzung vom 20. Januar zu diesem Tagesordnungspunkt.
Vielen Dank. Somit kommen wir nun zu Tagesordnungspunkt 6, dem letzten im öffentlichen Teil bekannt gaben, aktuelles haben. Jahresabschluss 2022, Sonderrechnung Dietenbach. Ich darf Herrn V. ganz herzlich begrüßen, plus Team, Drucksache 25013. Haben Sie Rückfragen? Keine Einführung unsererseits. Somit ist die Vorbereitung abgeschlossen. Vielen Dank. Ein Gruß an die Projektgruppe.
Nein, das war kein Ausrutscher. Bereits am 10. Dezember 2024 verabschiedete der Rat in der dreistündigen Sitzung die Übernahme der EMD GmbH der Sparkasse, die die Grundstücke besorgt hatte, ihre Schulden an die Stadt und in die Sonderrechnung Dietenbach, genauso wie dessen Volumenaufstockung im Gesamtverlauf der Sondermaßnahme auf 1.317,92 Millionen Euro ohne jede Debatte.
Somit sind wir bei Tagesordnungspunkt 25. Die Sonderrechnung 2526 mit Kosten- und Finanzierungsübersicht für die SEM Dietenbach 24165. Bitte um Ihr demokratisches Votum. Das sind ebenfalls 45 Stimmen, 41 Mal Zustimmung, 3 Gegenstimmen, 1 Enthaltung. Herzlichen Dank. Somit haben wir jetzt noch die Beendigung der Entwicklungsmaßnahme Dietenbach und Übertragung der Entwicklungsmaßnahme Dietenbach in die Verwaltungsgemeinde auf die Stadt Freiburg 24137. Auch hier keine Diskussion, entsprechend vorbereiten. Bitte um Ihr Votum. Ja, dann genau eine 41 plus 2 plus 1 gibt nicht 45. Somit würden wir diese Abstimmung nochmal unauffällig wiederholen und gucken keinen Stadtrat, auch nicht Herrn Faeser an. Somit haben Sie an dieser Stelle erneut die Möglichkeit, die Drucksache zu beschließen. Das ist 42 zu 3. Und auch wenn das jetzt im Eiltempo vorangegangen ist, wir werden später vielleicht auch nochmal unter Verschiedenes, was zum Thema Dietenbach hören, möchte ich trotzdem der Beendigung der Entwicklungsmaßnahme Dietenbach eine gewisse Relevanz zuräumen, weil es einfach auch ein weiterer Schritt ist der Übergabe und insbesondere dem Projektteam um den sich verabschiedenden Professor Engel als auch dem neuen Leiter Professor V. Danke sagen und allen Beteiligten auch seitens der Sparkasse für die gute Kooperation rund um diese jetzt Beendigung und Übertragung der Entwicklungsmaßnahme Dietenbach. Vielen Dank dafür.
Also, same procedure as every year, Miss Sophie. Der Rat schweigt, die Verwaltung lobt sich und ihre Hilfstätigkeiten, Verantwortungsübernahme entfällt. Denn neben den 100 Millionen Euro Stadthaushaltszuschüssen bis 2035 fallen auch 127 Millionen Euro mindestens Finanzierungskosten in der Sonderrechnung Dietenbach an in diesen 20 Jahren. Für die Sparkasse, deren Gewährsträger zwar die Stadt Freiburg ist, allerdings ohne jeden Benefit einer, zum Beispiel ohne jede Gewinnausschüttung für den Haushalt, ist dies ein mehr als einträgliches Geschäft. Sie hatte schon für den Abkauf der EMD GmbH und Co. KG, das war die, die die Grundstücke gekauft hatte, zum 1.4.23 bereits über 60 Millionen Euro erzielen können, bei einem Grundstückswert von rund 55 Millionen Euro. So bleiben auch in Zukunft für Sie ein einträgliches Business aus dieser Sonderrechnung Dietenbach, die der Gemeinderat da beschlossen hat. Es ist einigermaßen trostlos mit anzuhören, wie hier Stoff für Rechtspopulisten und ihre Demagogie aufgebaut wird. Die demokratische Verhüllung zentraler Debatten um die bessere Lösung ist so ein Fall an einem Stadtteil für angeblich 16.000 Einwohner erst recht.
Am heutigen Freitag startet es und läuft noch das ganze Wochenende das Cinepolska, ein polnisches Filmfestival im kommunalen Kino am alten Wirebahnhof. Hört hier einen kleinen Teaser mit Mitorganisatorin Joanna Kupczyk-Merz von dem Verein Polnische Frauen Solidarisch.
Wir leben hier im sehr schönen Dreieckland an der Grenze zu Frankreich und die Schweiz. Aber Polen ist in Freiburg schon irgendwie weit weg und exotisch. Und wenn man nicht gerade Bekannte und Verwandte aus Polen hat oder sich ja auch bei Osteuropa-Studien angeschrieben hat an der Uni und davon Wissen erworben hat, ist es schwierig, tatsächlich hier irgendwie Bezug zu Polen zu gewinnen. Und unsere Intention war, dem Deutschen, nicht nur dem polnischen, aber vor allem dem deutschen oder internationalen Publikum zu zeigen, dass es durchaus sehr interessante, moderne, zeitgenössische Filme gibt, die viele kontroverse Themen ansprechen. Also wir richten unser Festival definitiv nicht nur an die Polonia, sondern an die Migranten aus Polen, die hier leben, sondern vor allem auch an das deutsche Publikum, an das Publikum in Freiburg, das uns zu zeigen, hey, wir sind eine Gruppe aus Polen und das ist ja auch Deutschlands Nachbarland und es ist zwar weit weg, aber wir sind durchaus interessant.
Sie schreiben in der Beschreibung ja davon, dass Sie geschichtliche Aspekte, beispielsweise die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, aber auch aktuelle Geschehnisse in der Auswahl widerspiegeln wollen. Bevor wir die einzelnen Filme unter die Lupe nehmen, was erwartet uns denn generell am kommenden Wochenende?
Also sind tatsächlich ganz verschiedene Filme. Wir haben uns bewusst für relativ neue, aktuelle Filme entschieden, um zu zeigen, dass es eben in Polen durchaus kontroverse Diskussionen gibt, abseits diesem Mainstream, das letzte Zeit oder vor allem unter der PiS-Regierung in der Berichterstattung in Deutschland hier quasi gezeigt worden ist. Und da natürlich ist Wojtek Smarzowski und sein Hochzeitstag ein super Beispiel für seine Diskussion. Da gibt es ja eben aktuelle Themen, aber es wird ja auch auf das polnisch-jüdische Verhältnis im Zweiten Weltkrieg eingegangen. Wir haben die Grüne Grenze. Ich glaube, es ist der bekannteste Film, den wir zeigen. Der lief ja auch in Deutschland letztes Jahr von der Agnieszka Holland. Agnieszka Holland ist sehr bekannte polnische Filmemacherin und das zeigt ja auch die Situation an der polnisch-weiß-russische Grenze, also Thema Migration, illegale Einwanderung, das Thema schlechthin auch jetzt gerade in Deutschland im Wahlkampf. Und wir haben aber auch Filme wie Frau aus Freiheit, die sehr wenig bekannt sind. Und Once My Mother, es ist eigentlich eine Biografie, eine Dokumentation, die auch nicht wirklich bekannt ist und auf den Festivals gezeigt worden ist. Also wir wollten modernes Kino, zeitgenössisches Kino in verschiedenen Facetten. Wojtek Smarzowski ist sehr bekannt, Once My Mother kam kaum. Also das ist eine Vielfalt. Ist, so wie Vielfalt der Diskussionen, die in Polen auch geführt werden. Das war unser Ziel primär.
Sie haben den filmischen Mainstream, der von der PiS getragen worden sei, erwähnt. Wie sah das denn aus oder wie sieht das denn immer noch aus?
Also tatsächlich ist es so, dass natürlich wir haben alle die Berichterstattung aus Polen oder was in Polen passiert, auch in der Kultur und in Gesellschaft, immer durch diese PiS-Brille hier erlebt in Deutschland. Das war ein Bild von Polen, das ziemlich einseitig war. Und natürlich wurde das, da viele Diskussionen wurden da in diese Zeit eingestampft. Das darf man ja, das kann man nicht leugnen. Aber gerade Wesele von Wojtek Smarzowski, von dem, glaube ich, bekanntesten Filmemacher in Polen, zeigt, dass auch im Jahr 2021 ein sehr kritischer Film entstehen konnte. Wesele wurde auch hier tatsächlich gezeigt, aber das ist ja so eine Randerscheinung, immer wenn Filme aus Polen hier gezeigt werden. Daher hatte sie auch kein großes Publikum angezogen, im Gegensatz zu Grüne Grenze. Das war schon sehr bekannt. Man hat ja viel darüber gesprochen. Und das war auch unser Ziel, zu zeigen, okay, wir haben ja noch andere Themen als das, was die PiS-Regierung dann zeigen wollte. Und jetzt haben wir eine neue Regierung. Das heißt, wir haben ja etwas andere Berichterstattung. Das sieht man ja, wenn man die deutsche Presse liest, was über Polen berichtet wird. Das hat sich schon verändert. Und das wollten wir einfach zeigen.
Soweit Joanna Kupczyk-Merz von Polnische Frauen Solidarisch, die im kommunalen Kino ein Wochenende mit polnischen Filmen, und zwar gesellschaftskritischen, zusammengestellt hat, heute Morgen und am Sonntag. Im ausführlichen Interview, das ihr auf rdl.de nachhören könnt, gibt es weit mehr Informationen noch zu den einzelnen Filmen, die euch dort erwarten. Und mehr erfahrt ihr auch zu Terminen auf der Webseite des kommunalen Kinos koki-freiburg.de. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland zu Ende mit der Ausgabe vom 24. Januar 2025. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.